Liebe Hörende, liebe Hoffende und liebe Gegenwärtige, Alternativen, die suchen nach anderen Wegen in einer bedrohten Zeit. Um dieses Thema geht es bei den Impulsen in dieser Intensivzeit auf Ostern zu. Ich möchte mich heute mit Ihnen auf den Weg Abrahams machen. Wir haben die Lesung eben als Textcollage gehört. Nicht die Rahmengeschichten wurden verkündet, sondern vielmehr die darin eingebrachten Kristalle der Gottesworte. Und sie führen uns in die Frage hinein, die auch unsere Suche hier und heute vielleicht bewegt. Sind unsere Lebenswege, die Wege unserer Kirche und die Wege unserer Gesellschaft Aufbrüche in irgendein Nichts? Oder gelangen wir bei Gott an? Man könnte vielleicht auch sagen, dass es sich eigentlich gar nicht um eine Alternative handelt. Denn der alte Sucher Abraham kennt so etwas mit seinem Gottesfühlen überhaupt nicht. Alternative ist ein Wort aus der griechischen Philosophie. Hier geht es um Ableitungen und logische Schlüsse. Das semitische Denken zur Zeit Abrahams kennt das überhaupt nicht, weil es sich immer wieder an die Gottesebene rückbindet und von daher bewegen lässt. Das meint Leben in der Gegenwart, nicht ausschweifen in Zukunftstraum oder Zukunftsangst, nicht zurücksinken in eine verklärte Vergangenheit oder verharren in den Traumata der eigenen und kollektiven Geschichte. Nein, Gegenwart ist ein Kreis, der sich um den Mittelpunkt Gottes schließt und auf der nächsten Ebene wieder anhebt und sich wie eine Spirale entwickelt, weitet, unser Leben erhebt. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens, dass Gott Gegenwart ist, dass er gegenwärtig ist in unserem Leben und in unserer Welt. Er ist ahnbar, fühlbar bei uns, wenn wir es wagen, ihn zu denken, an ihn zu denken, sein Andenken zu feiern. Deshalb sind wir vielleicht heute alle einmal Abraham und Sarah. Ich möchte Sie einladen, aus dem Gewohnten wegzuziehen und sich auf Neuland zu begeben. Auf eine gedankliche Wanderung, die vielleicht durch Stille und Öde führt, aber auf jeden Fall durch unbekanntes Gebiet. Wir verlassen die Themen, die uns sonst so zusammenführen und die uns beschäftigen, erfreuen, die uns nerven und herausfordern. Wir wenden uns heute nicht den Themen Gesellschaft, Kirche, Klima und allen anderen Themen, die uns die Medien immer wieder auftischen, denen wenden wir uns nicht zu, sondern wir wandern aus in das Land, das Gott gehört. In das Land, das einer jeden und einem jeden von uns verheißen ist. Hier schon die erste Irritation oder auch alternative Denkart. Verheißung ist nicht Besitzstandswahrung. Er bleibt in dem Land fremd. Das sagt etwas aus, was wir in unserer tiefsten Seele eigentlich schon immer wissen, aber nur so schwer ertragen können, dass wir Gäste auf dieser Erde sind. Wir haben sie nur geliehen. Wir sind provisorisch. Übergänge, Nomaden. Wir ziehen von einer Oase zur anderen in der Hoffnung auf Wasser. Das kann uns übrigens, liebe Schwestern, liebe Brüder, es kann uns entlasten, denn wir werden unsere persönlichen Fragen niemals vollständig erforschen. Wir werden die Probleme dieser Welt niemals alleine lösen und bleiben immer Verwiesene. Dafür ist unsere Lebenszeit einfach zu kurz. Die persönlichen Möglichkeiten reichen nie aus und selbst alle anderen Ressourcen bleiben letztendlich begrenzt. Das ist ein alternativer Gedanke zum Leistungsparadigma unserer Gegenwart. Das Land, in das uns die Abrahamsgeschichten leiten, ist denn eben nicht eine Oase des Glücks und der Seligkeit, nein, ganz und gar nicht. Und auch wenn wir es uns selbst und den vielen Menschen um uns immer wieder wünschen. Keine Religion verheißt, dass das Leben leicht sei. Einzig vermitteln sie auf die je eigene Weise, dass es eine Hoffnung gibt, dass es Trost gibt, wenn wir denn aufschauen zu den Sternen und es wagen, uns auf den Weg zu machen. Wenn mich eines an den alten Geschichten des alten Mannes immer wieder fasziniert, dann eben der Bericht, dass er noch im Alter aus der Heimat wegzog, auf eine gewisse Weisung hin, aufgrund einer tiefen Unruhe des Herzens. Abraham war anscheinend jemand, der mit dem Materiellen nicht zufrieden war. Dieser Mensch wagt den Aufbruch allen Gewohnten, weil er der festen Überzeugung ist, dass dieser Weg mit allen Unannehmlichkeiten, mit allem Durst, mit allen Schmerzen und mit aller Verzweiflung durch ein Land führt, das Gott gehört. Das ist ein Gedanke, der Leben tragen und trösten kann, auch wenn wir es nicht verstehen, unser Leben, auch wenn alles Tun und Machen unfruchtbar und kinderlos erscheint, auch diese Wege führen durch ein Land, das Gott gehört. Ich weiß, das ist nicht der Lösungsansatz, den wir für unsere Sachfragen und Strukturanalysen einsetzen können. Er drückt eben die Haltung eines geistigen Nomaden aus, der sich flexibel, klar den konkreten Situationen zu stellen hat. Abraham führt uns in Gegenwärtigkeit. Dafür kann das Gefühl, dass unsere gesamte Lebensreise durch das Land führt, das Gott gehört, Basis und Ausgangspunkt sein. Es könnte verhindern, dass wir, auch wir als Kirche, einem latenten Atheismus verfallen, der uns in unserer Fruchtbarkeit verhindert und den Auftrag Gottes verstellt. Wir zeugen dann mit der Magd den ersehnten Erben. Wir nehmen das Schicksal selbst in die Hand und versuchen, die Zukunft zu machen. Der Weg durch Gottes Land ist wie unser Lebensweg eher labyrinthisch, denn geradlinig. Und er folgt eben nicht dieser Logik. Er, El Shaddai, der Allmächtige, der letzte Eigentümer unseres Lebenslandes, ist eigensinnig und erst in der Rückschau verständlich. Leben ist nicht logisch und Gott auch nicht. Wer war also Abraham? Diese Frage stellen sich viele Leser der Genesis, die die alten Schriften lasen und meditierten. Immerhin finden sich die Erzählungen über sein Leben in einer ganzen Reihe von Kapiteln in der Genesis. Eine lange Weggeschichte wird uns dort erzählt. Exegeten vermuten, dass hier verschiedene Stammeserzählungen miteinander verbunden wurden. Und das ist gut, denn das ist das Geheimnis der alten Schriften. Sie sind auskristallisierte Geschichte der Menschen mit Gott, gereinigt und geklärt durch immer wieder neue Erfahrungen, die sie bereichern und konkretisieren. Diese alten Geschichten, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wir heute noch hören und die uns heute noch ans Herz gehen, sind Konzentrate. Wir sind es gewohnt, das Ganze immer in einzelnen Textabschnitten zu lesen und zu verinnerlichen. Das ist gut so, denn man kann diese Geschichten vielleicht als ein Konzentrat verstehen, wie einen Brühwürfel. Nimmt man den Würfel einfach auf die Zunge, wird man sich die Geschmacksnerven verbrennen, so intensiv ist er. Löst man ihn aber in Wasser auf, dann kann er seinen reichen Geschmack entfalten. Das meinten die alten Mönche, wenn sie davon redeten, dass man das Wort Gottes wiederkäuen soll, damit es gegenwärtig wird und im Herzen aufsteigt. Dann erst entfaltet sich der Geschmack und wir können an der Reichhaltigkeit aller Deutungen Anteil nehmen. Unterscheiden wir genau. Es geht nicht um eine Analyse der Inhaltsstoffe eines Brühwürfels, sondern um Entfaltung, um Nachschmecken. Wir müssen nicht alles sofort analysieren und verstehen, sondern dürfen genießen, was nichts anderes als eine besondere Form der Hingabe meint. Wir müssen nicht alles sofort verstehen. Dann, im weiteren Schritt, dürfen wir denken, verstehen, analysieren und vor allen Dingen kommunizieren, uns austauschen, Gemeinschaft miteinander finden. Wagen wir es überhaupt noch, die Situation zu erspüren, zu schmecken und uns einzulassen? Oder sind wir vielleicht nur noch getriebene Sklaven in der Hitze des Alltags eines schnell angestrebten Lösungsmodus? Mir kommt in die hebräische Sprachgestaltung in den Sinn, die eher holzschnittartig erzählt, klar und ruhig. Diese Sprache strahlt Ruhe und Kraft und Klarheit aus. Und sie kann uns im Alltag vielleicht eine Hilfe zur Entschleunigung sein. Als Alternative für dieses immer, du musst, du sollst, wir müssen, es muss schneller gehen. Die Tiefenpsychologie, liebe Schwestern, liebe Brüder, würde vielleicht von einem Archetyp Abraham sprechen, einem menschlichen Lebensmuster also, das unser aller Seele durchwirkt und das eben durch das Hören der Erzählung angefüllt funkt, die je eigenen Lebensimpulse für die Menschheit freisetzt. Dann erst wird die Erzählung aussagestark und fruchtbar. Sie entfaltet dann einen Reichtum für unsere Lebensfragen. Erst ist die menschliche Erkenntnis, die Erfahrung, die unermessliche Fülle unseres Lebens. Daraus entstehen Fragen, Anfragen, Probleme und die genau machen die Individualität unserer Gestalt aus. Sie prägen uns und machen uns zu der und zu dem, die wir sind, die wir vorfinden. Kein Mensch gleicht dem anderen. Diversität ist ein Satz, den unsere Gegenwart ehrt und bewahren will. Und genau in dieser Individualität erleben wir uns immer wieder als Einzelne, ausgesetzt in den Weiten des Universums, hinausgeworfen in unermessliche Einsamkeit. Hier, liebe Schwestern, liebe Brüder, wurzelt die Sehnsucht des Menschen nach Geborgenheit und Miteinander. Dabei kommen dann die alten Überlieferungen Glaubender ins Spiel. Dann schauen wir in den Spiegel der alten Schriften und erkennen uns selbst und entdecken in diesem Spiegel hinter uns auch die vielen Menschen, die aus derselben Sehnsucht mit uns auf dem Weg sind. Die alten und die neuen Geschichten und Lieder miteinander teilen, sie gemeinsam zu lesen und zu singen, sie zu hören, ist Ermutigung, auch die eigene Geschichte anzunehmen, neu zu verstehen. Wir sind bedürftig und suchen nach dem Sinn unseres Lebens. Das ist eine immerwährende Herausforderung. Ständig in Entwicklung. Nie letztlich aufzulösen. Menschliches Leben ist Geheimnis. Letzteres unterscheidet sich ja bekanntlich von einem Rätsel. Das ist nämlich erledigt, wenn man es löst. Geheimnisse aber vertiefen sich mit jedem Gedanken, mit jedem Sinnen, mit jedem Sprechen darüber. Hier wurzelt unser Engagement als Christen für die Menschen und für die Welt. Nehmen wir die eigenen Erfahrungen wahr, den Geschmack unseres Lebens, nicht nur die Süße, sondern auch das Spröde und Bittere? Haben wir den Mut, das miteinander zu teilen, das vage, ungewisse, persönliche? In der Gütergemeinschaft im Kloster wird eines sofort klar: Es ist schön und auch wunderschön und es ist leicht, wenn wir uns mit unseren Stärken und Begabungen einbringen können. Wir lieben die Orte, wo wir glänzen und wo die Dinge gelingen. Das ist menschlich. Das Ganze wird allerdings erst richtig ernst und übrigens lebenswirklich, wenn wir unsere Schwächen und unsere Bedürftigkeit nicht mehr verstecken müssen. Sie einzubringen und zu teilen, macht den Reichtum von Gemeinschaft aus. Das erleben Sie auch in Familien und Beziehungen. Miteinander unterwegs sein, so wie wir sind. Es gibt dann keine geraden Wege mehr, keine Zielvorstellungen und auch keine Rezepte, weil sich meistens Realität von einer Seite zeigt, die durchlebt und geschmeckt werden muss. Von allen, ehrlich, persönlich. Wer sich aber so einlässt, liebe Schwestern, liebe Brüder, der wird wirklich der und die, die wir wirklich sind. Manchmal kann man das nur aushalten und darinnen bleiben. Aber es ist der Reichtum von Gemeinschaft, das Verwiesensein aufeinander. Die Geschichten von Abraham sind genau davon geprägt. Niemand, vor allem er selbst nicht, trifft die Entscheidung, ob das eigene Leben gut und gelingend sei oder ob etwas fehlt oder ob es gar irgendwo zu nutzt. Das ist eine besondere Stille der Texte, die sich konsequent aller Bewertung enthalten, liebe Schwestern, liebe Brüder. Er wird zwar als Großherdenbesitzer bezeichnet, quasi ein Scheich, der mit allen Mächtigen seiner Region auf Augenhöhe verhandelt, selbst mit Gott. Doch in seinem Leben zeigt sich auch Mangel und Bedürftigkeit. Was nützt ihm der Reichtum, das Netzwerk mit den Entscheidungsträgern, wenn es keine Zukunft gibt? Die Abraham-Geschichten lehren uns in dieser Hinsicht Resilienz, eines der großen Stichworte unserer Zeit. Abraham lebt Gleichmut in einem besonderen Sinn. Auch in den größten Herausforderungen bleibt er ruhig und besonnen und lässt sich nicht hinreißen. Das mag mit dem Lebensfeld Wüste zu tun haben. Den Bewohnern der Wüste ist alle Hektik fremd. Wer dort überleben will, braucht Ruhe, muss die Kräfte gezielt einsetzen, die Ressourcen, das Wasser, die Vorräte und die Lebensenergie sind immer begrenzt. Die Geschichten dieser inneren Gelassenheit können uns in der Erregungskultur unserer Tage zumindest einen Ankerpunkt geben, dass andere Zeitempfindungen auch zum Ziel führen. Eine weitere Alternative. Die dunkelste Geschichte der Abraham-Episoden ist nur schwer zu verstehen. Die recht alte Geschichte der von Gott geforderten Opferung des Isaak. Ein Vater, der den Sohn zum Opfer darbringt. Das können wir uns nicht vorstellen. Der Talmud, die Weisheitsliteratur des Judentums, die die heiligen Texte weiterdenkt und ausschmückt und auslegt, erweitert dieses Geschehen, als Isaak und Abraham nach Hause kommen. Und der Junge erzählt, was passiert ist, fällt Sarah, seine Mutter, bewusstlos um. Und vermutlich ist diese Erzählung gerade deshalb in die Heiligen Schriften eingegangen, liebe Schwestern, liebe Brüder, weil hier Schluss gemacht wird mit Opfern von Menschen für Gottheiten. Die Opferung des Isaaks, diese Geschichte zeigt uns religiöse Wendezeit an. Gott greift ein und verhindert den Tod des Knaben. Dahinter steht das Geheimnis, dass unser Leben Gott letztlich sowieso gehört. Kinder sind Leihgaben. Das sind dunkle Gedanken. Und wenn wir sie weiterdenken, überlegen wir, was Menschen alles Götzen opfern, um sie zu befriedigen. Und diese Opfer gibt es heute in der Kryptoreligion des Kapitalismus umso mehr. Das ist alles nicht im Sinn des Gottes Abrahams. Nie und nimmer nimmt er wieder solche Opfer an. Die Geschichte von Abraham und seinem Opfer stellt uns vor eine letzte Frage. Wie können wir uns eigentlich vergewissern, dass unser Leben aus Gott kommt, ihm zugehört und dass wir ihm auch in gewisser Weise zugehören? So manches Opfer, liebe Schwestern, liebe Brüder, so manches Opfer, zu dem das Leben uns zwingt, macht das deutlich. Schicksalsschläge wie die kleinen Dinge des Alltags lehren uns immer wieder eines. Wir haben unser Leben nicht in der eigenen Hand. Ahnen wir, dass unser Lebensweg durch ein Land führt, das Gott gehört? Abraham scheint fest zu glauben, dass das Leben weder einem dunklen Schicksal noch sonst wem, sondern allein Gott gehört. Nur daher erklärt sich das rätselhafte Schweigen des Alten. Obwohl der Leser bei der Opferungsgeschichte im ersten Satz schon weiß, dass es sich um eine Probe handelt, gefriert das Blut in den Adern, als Gott das Opfer befiehlt und der Vater loszieht, ohne ein Wort. Das Schweigen verleiht Kraft. Beim schweigenden Weggang aus der Heimat hatte Abraham bekannt, dass seine Geschichte und Vergangenheit Gott allein gehört. In diesem Abschnitt übergibt er nun genauso still seine Zukunft, symbolisiert im Nachkommen des einzigen Sohnes an den Schöpfer. darin klingt in aller Hektik Ruhe an. Herkunft und Zukunft fallen in Gottes Gegenwart zusammen. Abraham ist in diesem Sinn der Erfinder eines persönlichen Gottes, mit dem er verhandelt, als es um die Auslöschung Sodoms geht. Er ist ein Gott, zu dem Beziehung möglich wird. Und er geht nüchtern mit dem Allmächtigen um, indem er um die Gerechten feilscht und damit für sie handelt. Dunkle Widerfahrnisse des Lebens und die große Verheißung Gottes, die im Sternenmaß gemessen wird, sie sind in das Schweigen Abrahams eingeschrieben. Er hält den Selbstwiderspruch Gottes aus, seinen eigenen und den unserer Welt. Sein Schweigen ist beredt. Dasein ist immer beides, ist Alternative. Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Glück und Schicksal, Tod und Leben. Wir sind eingespannt darin und bleiben endliche Wesen. Wenn wir es nur wagten, Gott zu denken, ihn in unser Herz zu ahnen, ihn in unsere Gegenwart zu fühlen. Wenn wir es wagten, nicht nur auf die Erde zu starren, sondern die Augen zum Himmel zu erheben, dann führen uns die Sterne des Seelenweges in das Land, das Gott gehört. Amen, so sei es.